Willkommen in der Parkkultur.
Ja, guten Tag, hier ist Radio Parkkultur. Nach einer langen Winterpause senden wir wieder zum ersten Mal in diesem Jahr. Und heute haben wir zu Gast Gerd Lahnstein. Gerd Lahnstein ist ein Mitstreiter unseres Vereins hier in der Parkkultur. Und was er, sein Waschester Düsseldorfer, und was er alles so erlebt hat in seinem Leben, das ist sehr interessant, darüber werden wir sprechen. Und an der Moderation Technik ist wieder Hent, auch zurück aus Kairo, gesund.
Ja.
Und so, zunächst erstmal zu uns. Wir haben ja in der KÖ 106 aufgegeben. Wir haben am 6. Januar die letzte Veranstaltung gehabt. So einige Utensilien von uns sind noch in dem Raum, die holen wir noch ab. Die stellen wir erstmal hier bei uns in der Parkkultur unter. Und wir suchen ständig neu für die KÖ 106 eine neue Location. Wir sind dabei, mit einem Eigentümer in der Stadt, im Stadtzentrum zu sprechen. Ich hoffe, dass uns das bald gelingt, dann werden wir auch eine schöne neue Location haben, wo wir all das machen können, was wir auch in der KÖ 106 gefeiert und ausgestellt und präsentiert haben. Und hier in der Parkkultur geht's ja auch zu Ende. Irgendwann im Frühjahr müssen wir hier auch raus. Wir suchen hier allerdings auch natürlich eine neue Location. Wir haben zurzeit zwei alternative Möglichkeiten, muss ich fast sagen, oder kann ich sagen, die wir gerade begutachten. Wir hoffen, dass wir das also auch in nächster Zeit hier berichten können, wo wir dann hinziehen werden. Also jedenfalls auch hier in der Stadtmitte, ganz nahe hier zur Oststraße, wo wir jetzt waren. Und in der KÖ gibt's also keine Veranstaltung mehr, dafür aber noch hier in der Parkkultur. Wir haben noch die Ausstellung der Bilder, die Bauern und Fischer aus Nicaragua unter Anleitung von Ernesto Cardinal gemalt haben. Die sind bis zum 11. Februar zu sehen. Und eine Veranstaltung möchte ich nur noch hier mitteilen. Und auf die möchte ich besonders hinweisen. Am 2. Februar, das ist also morgen in einer Woche, freitags, haben wir den 6. Geburtstag der Parkkultur. Dann sind wir 6 Jahre hier. Am Anfang sollten das hier nur 6 Monate sein. Aber so ist das halt in Düsseldorf, wenn Entwickler einen Leerstand neu planen. Es geht auch nicht immer so schnell. Für uns war das also ein kollateralen Nutzen. Und aber wie gesagt, in ein paar Monaten sind wir hier weg. Und jetzt wollen wir, das war genug über uns, und jetzt hören wir als erstes, Hent, was ist jetzt für eine Musik, von wem?
Wir hören von Mea to Minor, und zwar das Stück Ron Weasley.
Aha, das ist also von Mea to Minor. Der Gene sitzt ja hier um die Ecke in der Gruppello-Straße und hat oft hier bei uns gespielt, und er wird sicherlich auch bei uns spielen, wenn wir die neue Location eröffnen.
She is Hermione, and I'm Ron Weasley. This is something that I read. It took a long time, but finally she kissed me when the time was nearly late. She is Hermione, and I'm Ron Weasley. This is something that I heard. It took a long time, but finally she kissed me. There is too much I have to learn. This is not a one-man show. Hermione and I'm Ron Weasley. It's the best place I could stay. It took a long time, but finally she kissed me. And now I stay here every day. Yeah, well, actually, I kissed her first. We're here, where can we go? But first sounds good and second worst. I just care, but I don't know. And if there's something that I know, this is not a one-man show. Took a long time, but finally she kissed me. When the time was nearly late,
ja, ihr Radio Parkkultur, heute mit Gerd Lahnstein, ein Mitstreiter hier bei uns in der Parkkultur für unser Projekt. Ganz kurz, der Gerd ist also ein echter Düsseldorfer, er ist hier aufgewachsen, in der Kriegszeit noch geboren, 1943, hat drei Brüder, den Vater nicht kennengelernt mehr und mit seiner Mutter und der Familie aufgewachsen, in damals relativ ärmlichen Verhältnissen, wie bei vielen auch. Und er hat sich dann entwickelt, immer sehr kritisch, politisch engagiert. Und Gerd, wie war das? Was waren denn eigentlich so deine ersten politischen Maßnahmen, die du getätigt hast, als du hier aufgewachsen bist?
Erstmal will ich mich bei dir bedanken für die Einladung. Ich sitze hier an sich mit zwei dicken Tränen in meinen Augen, denn es macht mich sehr traurig, dass du nicht mehr so lange hier bist. Und ich hoffe, dass ich dir bei der Suche nach neuen Plätzen behilflich sein kann und vielleicht ergibt sich dann eine Möglichkeit. Ja, wann wird man politisch? Politisch wird man dann, wenn man in der Not geboren ist und die Nöte anderer Menschen kennenlernt und dann charakterlich an sich bereit ist, sich zu engagieren und in einem Umfeld aufwächst, was auch politisch ist. Und wir sind eine sehr politische Familie, meine Brüder, meine drei Brüder und ich. Wir sind relativ früh SPD-nah geworden, haben für die Partei, habe ich mit 14 Jahren schon Plakate geklebt und habe den Leim selbst an die Masten gehauen und die Plakate drüber gezogen. Und damals war das eine große Freude für mich, denn ich wurde für die Arbeit natürlich auch bezahlt.
Ja, aber ein ganz kurzer Einwurf noch, Gerd. Oder ein Hinweis, dein Bruder Manfred ist ja dann auch mal Bundesfinanzminister gewesen, ja, unter Helmut Schmidt. Und ja, vorher war er lange, glaube ich, in Brüssel bei dem Kommissar, jetzt komme ich auf den Namen nicht, der war
Haferkamp.
Haferkamp, genau. Und also ihr wart eine politische Familie.
Und ja, wir waren.
Und auch kulturell, denn dein Bruder Manfred war ja Posaunist bei den Feedwormers, bei Klaus Doldinger.
Das ist richtig. Also mein Bruder Manfred hat den Weg sehr früh in die Politik gefunden. Ich bin erst später dazu gekommen. Ich bin also in etwa, glaube ich, mit 26 in die SPD damals eingetreten, weil mich damals die SPD nicht unbedingt 100% vom Stuhl gerissen hat. Sie war mir zu einseitig. Und parallel zu meinem Engagement bei der SPD sind ja auch die Grünen gegründet worden und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich zu den Grünen gehe oder bei der SPD tätig werde. Dann habe ich mich aus alter Solidarität für die Arbeiterschaft entschieden, in der SPD wirksam zu werden und habe dort meine ersten Versuche gemacht, mich zu exkulpieren und mich mit Projekten zu beschäftigen. Nebenbei natürlich wurde dann auch noch eine Familie gegründet und die musste auch ernährt werden. Also man war wieder, wie heute noch immer, in drei und vier Funktionen tätig. Und dadurch ist das Leben natürlich auch sehr interessant geworden.
Naja gut, aber ein politisches Projekt, vielleicht das erste von dir, Das ist ja wohl vielen Düsseldorfern noch in Erinnerung. Da werden wir nämlich darüber reden. Denn wenn du das nicht gemacht hättest, dann gäbe es das Karschhaus, was es, so wie es heute heißt, überhaupt nicht mehr. Darüber reden wir gleich mal nach dem nächsten Musikbeitrag. Das ist jetzt von...
Von den Tinktones.
Tinktones, das ist Katinka Fabian. Die leider haben die Tinktones in der Corona-Zeit pausieren müssen. Und die Band ist fast auseinandergefallen, aber sie hat es doch geschafft, sie zusammenzuhalten. Und sie spielen jetzt wieder und sie hat uns versprochen, noch in dieser Parkkultur, also in der Oststraße, noch nach Karneval hier aufzutreten. Und da freuen wir uns auch drauf.
Ja,
und,
auf jeden
Und sie
Fall.
Spielt jetzt welches Stück?
Skinny Bunny heißt.
Skinny Bunny.
Soon the warm sun will shine on your little ears. And like a very big tree, it's the protection you need. Rises high above you, 'cause the patient is the clue.
Ja, Radio Parkkultur, heute mit Gerd Lahnstein und wir sind dabei. In den 70er Jahren, als der U-Bahn-Bau geplant wurde, war ja die Heinrich-Heine-Allee, diese Haltestelle, ein großer Knotenpunkt. Und da sollte also die alte Stadtbücherei, das war also das jetzige Karschhaus, das sollte also verschwinden wegen des U-Bahn-Baus. Und stattdessen sollte da ein viereckiger Kasten gebaut werden, so ähnlich wie das Horten da an der Berliner Allee, Ecke Graf-Adolf-Straße. Dies, Gerd, wolltest du auf keinen Fall und hast etwas gemacht, was also doch einmalig war. Du hast eine Bürgerinitiative, Lord Stone, gegründet, beziehungsweise dort sich aktiv beteiligt. Was war geschehen, beziehungsweise was habt ihr gemacht?
Ja, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich selber bin groß geworden, immer mit einer gewissen Schwäche für wunderschöne alte Gebäude, weil die Substanz, die in der Nachkriegszeit gebaut wurde, war viereckig und schnell hochgezogen, aber auch langweilig. Und diese Brücke, so nannte man dieses Haus, war in Düsseldorf sehr populär, war eine wunderschöne große Bücherei. Und auch wenn man die schon betreten hat, war man einfach ergriffen von der Schönheit dessen, was man zu sehen bekam. Und per Zufall, das hat gerade so mit meinem Eintritt in die SPD korrespondiert, habe ich dann erfahren, dass dieses schöne Haus abgerissen werden sollte, weil die Familie Wehrhahn dort ein weiteres Kaufhaus bauen wollte. Und da war ich darüber so empört, eine generelle Empörung, hat mit großer Politik noch gar nichts zu tun gehabt, dass ich mir gedacht habe, jetzt gehst du in die Bütt im Unterbezirksparteitag in Düsseldorf. Und dann habe ich mich einfach ans Mikrofon gestellt und für den Erhalt dieses Gebäudes geredet. Da war der Saal still. Damit hatte sich offensichtlich damals noch keiner beschäftigt in der Düsseldorfer Politik. Und die Partei war auch nicht sehr davon angetan, sich jetzt da zu engagieren, weil so ein schönes viereckiges Kaufhaus passte nach deren damaligen Sichtweise besser an diese Stelle. Immerhin habe ich dann gekämpft, weil ich merkte, in der Partei komme ich damit nicht weiter. Und haben mich zwei junge Leute angesprochen, unter anderem Franz Josef Göbel, der anschließend auch Unterbezirksvorsitzender wurde bei der SPD und auch hier Mitglied der Ratsfraktion. Und wir haben dann zum dritten eine Bürgerinitiative gegründet und daraus ist die Bürgerinitiative mit dem Namen Lord Stone geworden. Und Lord Stone, da haben sich dann viele Bürger der Stadt Düsseldorf engagiert, hat letztendlich dazu geführt, dass die Firma Wehrhahn verpflichtet wurde, den Abriss zwar zu gestalten, aber jeder Stein der Brücke des Hauses musste nummeriert werden und das Haus musste in der gleichen Konfiguration, etwa seitenverkehrt 30 bis 50 Meter, neu aufgebaut werden. Und dadurch wurde dieser schöne Bau, der heute Karschhaus heißt, wurde erhalten. Der wäre sonst Platz gemacht worden und wäre an sich dann auch nicht mehr sichtbar. Darauf bin ich natürlich stolz, aber das war auch die Veranlassung, mich noch stärker zu sozialisieren und einzubinden in die Politik. Und aus diesen großen Initiativen sind da kleinere entstanden.
Ja, ja. Das war also dann in den 70er Jahren und mit den Grünen hast du dann zwar auch mal diskutiert. Also ich erinnere mich, dass es mal eine Diskussion mit Josef Beuys gab und mit dem General Bastian und Petra Kelly. Da hast du wohl auch mal die SPD-Thesen vertreten.
Ja, ich will mal so sagen, die Grünen waren natürlich interessant mit ihren Sonnenblümchen und mit ihrer Fixierung auf die Natur. Das war für die SPD totales Neuland und da konnten in der Partei da was mit anfangen. Aber haben die Grünen angezogen und vor allen Dingen, weil sie sehr diskussionsfreudig waren. Und in der Andreasstraße gab es das kleine grüne Büro. Und Josef Beuys, der ja Mitbegründer der Grünen war, der stand da natürlich immer mit seinem schwarzen Schlapphut und mit seiner Weste und war immer bereit, mit vielen Leuten und unter anderem auch mit mir zu diskutieren. Immerhin gehörte ich dem Vorstand der Jusos an und hatte somit ein kleines Gewicht bei ihm. Er hat mich zwar nicht ganz für ernst genommen, aber wir haben lange diskutiert über seinen internationalen Kunstbegriff, den ich bis heute noch nicht ganz verstanden habe. Immerhin hat er dann seine schwarze Tafel genommen und hat mir alles aufgezeigt. Und ich habe dann immer nach zwei Stunden hitziger Diskussion gesagt, lieber Josef, du machst die Kunst und ich will die Welt verändern. Das ist der Unterschied, aber trotzdem können wir uns ja weiter treffen und diskutieren. Also es war ein sehr schöner Moment für mich, weil ich gezwungen war, mich zu entscheiden für die Grünen, Natur oder für die Arbeitnehmerschaft, für die Angestellten, SPD und mein Herz war mehr rot als grün.
Ja, dann wollen wir mal den nächsten Musikbeitrag hören. Das ist jetzt
von Eric Koslowski.
Ja, Eric Koslowski ist aus Tennessee und er kreiert wunderschöne Texte, die er singt. Und wir hören jetzt von ihm
Closing My Eyes.
Closing My Eyes, ja.
Na, no, schön, natürlich.
bought my ticket and I packed my bag, getting ready for the next jet lag. When I land, my watch will read 7 hours faster than it's supposed to be. Time flew by 'cause we were having fun. Now I'm falling asleep with the rising sun. Dreams of orange, pink and blue, closing my eyes to get back to you.
Radio Parkkultur, heute mit Gerd Lahnstein. Gerd, also mit eurer Initiative Lot Stone wurde es also geschafft, dass das Carshaus erhalten blieb, zwar 40 oder 50 Meter weiter versetzt, aber es blieb erhalten. Nun ist es heute wieder im Gerede. Ich hoffe, dass es weiter uns erhalten bleibt. Heute sind andere Probleme da, kein U-Bahn-Bau, aber na, zumindestens, das waren in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre der Fall, deine politischen Aktivitäten. Wie ging es denn dann auch mit dir beruflich weiter eigentlich? Du bist dann ja auch, hast für die verschiedensten Sachen gemacht, angefangen erst in Düsseldorf.
Ja gut, mein Berufsweg ist ziemlich vielfältig, um das mal so auszudrücken. Ja. Denn ich habe die Lehre so gerade eben geschafft und war gar nicht so stark daran interessiert, mich im Sinne einer universitären Ausbildung irgendwo zu eskulpieren, sondern ich habe gedacht, das wahre Leben ist also interessanter, und habe mich dann mit einem guten Freund, der Bauer in Erkrath war, zusammengetan, und Willy Boupoil, Belgier hieß er. Und dann habe ich gesagt, komm Willy, ich helfe dir beim Aufbau deines Betriebes. Und dann habe ich da ein Jahr lang geackert, so kann man es wirklich sagen, mit dem Trecker durch die Gegend gefahren, Heu geerntet, Rüben gezogen, den Mistkuhle geleert, die Hühnereier gezählt und bewertet nach Größenordnung. Es war eine tolle Arbeit, und als ich Willi dann verlassen habe, habe ich ihm ins Gebetbuch geschrieben, Du wirst der Erste hier in Erkrath-Hubelrath-Mettmann sein, der einen Reitstall macht und macht den bitte in der und der Größenordnung. Und 5, 6 Jahre später stand dieser Reitstall tatsächlich an der Stelle, wo er sich ein Grundstück gekauft hatte. Also mein Einstieg in die Berufswelt war völlig irrational ein bisschen. Und der nächste Schritt war dann, ich hatte einen guten Freund, wir wohnten im gleichen Haus. Wir sind seit dem 8. Lebensjahr waren wir zusammen. Und der liebe Klaus, der leider jetzt verstorben ist, der hat mich dann überredet, mit ihm auf den Bau zu gehen. Und dann war ich plötzlich Bauarbeiter. Und ich habe die Steine geschleppt und ich war also in einer Kordkolonne, der schmalste, will ich mal sagen, musste aber die schwersten Lasten tragen. Und wir kriegten dann den sensationellen Auftrag hier auf der Ratinger Straße gegenüber von der Kneipe, Bobby Schnapskneipe, die Kirche zu renovieren, das Außenmauerwerk. Und das war natürlich was für uns, denn am Bau wurde tatsächlich auch ziemlich viel Alk getrunken. Und die Bauarbeiter, die mussten auch etwas Alkohol haben, um richtig gut arbeiten zu können. Aber ich musste Schweiß tragen. Ich konnte mir nicht erlauben, denn sonst wäre ich die Treppe gar nicht mehr hochgekommen.
Naja, Bobby ist vorher
auf das erste und zweite, auf die erste und zweite Etage. Also es war mein zweiter Berufsschritt. Der war dann am Bau. Also ich wusste, was man mit den Händen tut, was man mit dem Verstand tut und war an sich damit fürs Leben gerüstet.
Naja, dann musstest du aber das Bier konntest du nicht trinken, aber wahrscheinlich konntest du es holen für die anderen, vom Füchschen oder von Bobbys.
Ja klar, das war ja auch Sinn und Zweck dessen, weil ich auch da mitmachte. Ich war Bierträger, aber ich wurde auch gut bezahlt. Wir arbeiteten immer kocht und damals mit 26, 27 Jahre so am Tag so 50 bis 60, 70 D-Mark zu verdienen, das war viel Geld.
Das war damals viel Geld, ja.
Und das hat mir damals dazu geholfen, eine gewisse Unabhängigkeit in meinem Leben zu erwerben, weil ich mir dachte, du kannst dich selbst ernähren, du musst also vor der Zukunft keine Angst haben. Und dann bin ich vom Bau weg in dieses Taxigewerbe reingekommen, weil ich dachte, auch über Taxi fahren kannst du auch Geld verdienen. Und dann habe ich ein Jahr geschrubbt und gefahren und habe alle Schliche kennengelernt, die ein Taxifahrer braucht, um erfolgreich zu sein. Aber nach einem Jahr habe ich mir gedacht, Junge, warum fährst du für andere? Du kannst auch für dich selber fahren. Und dann wurde ich zum Unternehmer. Und mit dem Schritt Taxi-Unternehmer bin ich mein Leben lang Unternehmer geworden und bin dann in die internationale Industrieversicherungswelt und Fabrikationswelt abgedriftet und habe an sich dann nur noch international und weltweit gearbeitet.
Ja, wie war das? Also du hast ein Taxiunternehmen in Düsseldorf gehabt?
Ich hatte dann zwei und habe Fahrer gehabt und die Fahrer haben dann die Kohle verdient und ich bin am Wochenende gefahren, dann wenn richtig Betrieb war und wenn der Regen kam, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, ich fahre mal 5 Stunden. 5 Stunden war eine Einnahme von 100 D-Mark damals, das war verdammt viel Geld, nicht? Und dann hast du auch nicht wie heute, da hast du nicht eine Stunde da an dem Stand rumgestanden und auf Fahrgäste gewartet, damals gab es nur 800 Taxen. Und die 800 Taxen waren gefragt und wenn ich den Flughafen angefahren bin, so ab 20 Uhr, sage ich mal, da standen in Reihe und Glied 50 Fahrgäste und die haben auf die Taxen gewartet.
War das schon der neue Flughafen oder noch der alte in Lohausen?
Ja, alt oder neu, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, damals war es noch alt. In jedem Fall standen die an der gleichen Stelle etwa und du konntest dir die Fahrgäste aussuchen. Und dann darf ich da ein kurzes Erlebnis erzählen, was mir da so gerade passiert ist. Die weiten Touren konntest du dir aussuchen. Und ich hatte aber von Kollegen gehört, bei weiten Touren muss man sehr vorsichtig sein, weil oft betrogen wird. Die Jungs oder die Damen steigen ein, lassen sich dann irgendwo absetzen, sagen, ich muss mal eben da rein, meine Mutter besuchen oder sonst irgendwas und dann sind die weg. Also musste ich lange verhandeln mit einem Fahrgast, der unbedingt nach Frankfurt wollte, die Fahrt hat mindestens eine halbe Stunde gedauert, dann hat er aber den Fahrpreis im Voraus bezahlt und ich konnte ihn nach Hamburg, nach Frankfurt bringen und dann auch wieder zurück. Nicht?
Ja, das war dann was. Aber was heißt denn dann internationale Welt, also Versicherungswesen?
Ich bin über die Taxi-Geschichte zur Versicherung gekommen. Es gab hier in Düsseldorf eine Versicherungsagentur für Taxen und ich habe mir das mal angeguckt, was da angeboten wird, denn ich war ja dann auch Unternehmer. Und habe dann festgestellt, das könntest du an sich besser machen. Und habe dann einen Franzosen, wir waren Freunde in der französischen Familie. Und der Maurice, so hieß der Franzose, der war Direktor einer französischen Lebensversicherung. Und dann haben wir lange diskutiert, ob wir nicht was Deutsch-Französisches machen, weil es das in Deutschland noch gar nicht gegeben hat. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, lass uns ein Büro, ein Beratungsbüro gründen. Und die Firma hieß dann Bureau d'Assurance Franco-Allemand, DEFRA, deutsch-französische Versicherungsvermittlung. Und dann habe ich mir Bücher gekauft, habe mir Vorträge angehört und habe mir mein ganzes Wissen reingezogen, was man braucht, um am Anfang vernünftig und sauber zu beraten. Und nach einem Jahr war ich ganz schön fit und nach zwei Jahren war ich noch fitter und am dritten Jahr war ich dann groß und wohl auch immer größer, weil ich dann in die internationale Ebene über die Firma, mit der ich dann zusammengearbeitet habe, das war die Anglo-Germany am Burgplatz, konnte ich nach Lloyd's London rüber und dort etwas signieren lassen. Das heißt, die Deckungen habe ich mir bei Lloyd's London besorgt für ganz schwierige, komplexe Zusammenhänge, Risiken, die man in Deutschland gar nicht so versichern konnte. Und das war mein Einstieg in die internationale Assekuranz. Und dann bin ich größter, also nicht größter, aber großer Riskmanager geworden und habe diesen Buchauf mit Erfolg gemacht und mit Leidenschaft gemacht. Aber irgendwann kommt man in meinem Leben zumindest immer an einen Punkt, wo man sagt, hier hast du alles geschafft. Du kannst das an sich ziemlich gut. Ich könnte aber noch was anderes machen.
Ah ja, da wollen wir dann nachher drüber reden. Und wir haben jetzt wieder ein Musikstück an der Düsseldorfer Band. Und das ist jetzt was?
Von Space Invaders. Wer sind das denn eigentlich?
Das ist eine neue Band, die sich letztes Jahr oder vor zwei Jahren gegründet hat.
Hör ich tatsächlich auch zum ersten Mal.
Ja. Und das Stück heißt?
Das kennen wir leider nicht. Weil
also dann ist es ja aus dem Live-Konzert aufgenommen worden, ja.
People all around. is calm. Crazy people all around. We are trying to escape. Until now on the chest of gotcha, gotcha. This is not a movie, well, this is not a fake. The world to protect you, they simply cleared it down. This is just a real thing, I'm not a TV show. Supernova lights up and they come. Other space and wait is gone. Crazy people all around. We are trying to escape. Until the order just to touch ya, touch ya.
Ja, Radio Parkkultur heute mit Gerd Lahnstein. Gerd, nun könnte man noch vieles weiter erzählen. Dazu reicht dann unsere Stunde heute nicht. Aber eine Sache, darauf möchte ich noch mal verweisen, solltest du mal uns näher erklären. Du warst dann Anfang der 90er in Russland und du warst Berater bei Präsident Jelzin. Wie kam es dazu und was hast du da gemacht?
Berater bei Präsident Jelzin ist indirekt zu nehmen. Ich hatte mich entschieden, mit meinem Berufsweg bisher oder mit meinem Berufsgetue, was ich also gemacht habe und angeboten habe, total zu brechen und habe meiner Frau gesagt, ich möchte was völlig Neues machen. Ich habe meinen Beruf gut ausgefüllt und ich muss eine neue Herausforderung haben. Und da hat sich per Zufall ergeben über die Friedrich-Ebert-Stiftung und russische Vorträge und so weiter, dass ich auf die Idee gekommen bin, einfach mal nach Moskau zu fahren, um zu sehen, wie schön die Stadt ist. Ich war noch vorher nie da. Und vielleicht, um eine Idee zu bekommen, ob ich da arbeiten könne. Und dann habe ich mich ins Flugzeug gesetzt, bin dann in ein damals altes Hotel gekommen. Da gab es noch keine neuen, duften, luxuriösen Kästen. Da lief das Wasser noch die Wände herunter und ich wollte aber unbedingt zum Roten Platz. Und es war schon so um die 23 Uhr, sprach kein Wort Russisch, aber ich hatte mir dann den Namen der Metrostation gemerkt, die letzten 5 Buchstaben, und das war gar nicht so schlecht. Ich habe es also von meinem Hotel bis zum Roten Platz geschafft, war so um 24 Uhr, und dann kommst du aus der U-Bahn raus, betrittst den Roten Platz, voller Schnee, siehst oben die Fahne, den Kreml erleuchtet, da wusste ich, hier ist es, hier will ich arbeiten. Also das war so beeindruckend, ich habe es in meinem Leben bis heute nicht vergessen. Und dann habe ich lange überlegt, was kannst du hier eigentlich machen? Aber ich wusste, dass durch die Perestroika und Gorbatschow Möglichkeit bestanden, der russische Markt war frei, sie wollten also ziemlich liberal und etwas Neues machen, aber sind letztendlich doch nur den Amerikanern gefolgt mit ihren Empfehlungen. Aber immerhin, ich habe mich dann mit meinen Assekuranzkenntnissen, habe ich mir etwas ausgedacht, was vorher noch gar keiner so richtig im Petto hatte. Und zwar gibt es hier in Deutschland eine Hermes-Versicherung, wie jeder kennt, eine Exportversicherung. Und ich habe gedacht und gesagt, die Russen müssen so etwas auch haben. Und da gab es in der Regierung Jelzin, gab es also mehrere Finanzdirektoren und Berater, die hatten das schon ansatzmäßig so ein bisschen vorgedacht, aber nicht zu Ende gedacht. Und dann musste ich unbedingt einen Termin also bekommen mit der Regierung in Russland. Und das war gar nicht so einfach. Und dann war hier in Düsseldorf ein Symposium im Industrieclub, wo der Tschubais, der spätere Premierminister, der wurde dann da vorgestellt mit seinem Entourage. Und die haben dann viel über dieses Projekt einer neuen Assekuranz, russischen Assekuranz gesprochen. Und dann habe ich zu meiner Sekretärin und Mitarbeiterin Deutsch-Russin gesagt, wir müssen den Mann treffen, der da oben sitzt, den Tschubais. Und wir müssen jetzt ganz geschickt vorgehen. Der hat keine Zeit für uns. Der will uns auch gar nicht sprechen. Aber ich möchte, dass wir wenigstens die Visitenkarten austauschen. Das haben wir auch geschafft, indem wir uns im Weg gestellt haben und einfach gesagt haben, hier ist meine Karte, gebe mir bitte deine Karte, wir möchten dich sprechen und wen kann ich anrufen? Und das führte zumindest zum Austausch einer Visitenkarte. Da war ich schon sehr weit. Und über diese Visitenkarte bin ich dann später, 3 Monate, 4 Monate später, an die Regierung herangekommen, an den Finanzminister, Wirtschaftsminister und indirekt damit natürlich auch an Herrn Jelzin persönlich, der dann Präsident von Russland wurde. Und habe also den ganzen Aufbau der russischen Wirtschaft und des Staates persönlich im tiefsten Keller, drittes Untergeschoss einer Bank, total abgesichert mitbekommen und durfte als einziger Wessi, wenn ich das so sagen darf, immer kommentieren, wenn also westliche Staatsmänner nach Russland zu Besuch kamen. Und ich musste sie ein bisschen vorbereiten, die Russen vorbereiten, dass sie da nicht ganz reinfielen, denn die wussten ja noch nicht mal, wo Spanien war. Noch keiner war von denen jemals in Spanien gewesen. Also damit war der Kontakt. Und wenn ich jetzt weiter berichte, bin ich in einem Bereich, wo ich nicht darüber sprechen möchte. Das ist die erste Aussage. Und dann kriegen wir den Abend heute nicht zu Ende gemacht. Aber immerhin war ich da und habe aber 2 kurze Dinge, die ich schildern darf. Es war ja der Aufstand der Kommunisten gegen damals gegen das freie Regime. Und dann hat ja ein Armeegeneral, der hat dann den Aufstand gemacht. Und ich komme mit meiner Mitarbeiterin aus unserem Hotel Russia. Das lag direkt am Roten Platz. Am Roten Platz, das gibt es heute nicht mehr, das Hotel. Wir betreten den Platz und sehen die Panzer, die Tverskaja hochkommen, die Hauptgeschäftsstraße und etwa 10 bis 20 Panzer. Ich sage, was ist denn hier los? Ja, was ist da los? Sie wusste natürlich auch nichts. Aber wir haben auch nicht an der Revolution gedacht, dass dann Staatsstreich bevorstand. Das sah irgendwie so pittoresk aus. Und da kamen die Panzer an und plötzlich steht oben auf dem ersten Panzer einer mit einem weißen Hemd und hat die Fäuste hochgereckt und hat mit dem Kommandanten geredet. Das war Herr Jelzin. Und der war dann der populärste Russe, den es dann damals gab. Denn der hat dafür gesorgt, dass die Revolution, die kommunistische Revolution, Konterrevolution, nicht stattgefunden hat. Und das Zweite, was ich noch kurz erzählen darf, das war ähnlich wie da. Gab es einen tschetschenischen Präsidentschaftsanwärter, sogar Präsidentschafts, ja, ich glaube Anwärter. Und der hat dann das Weiße Haus quasi in Beschlag genommen. Das wollten die Russen nicht. Und plötzlich haben wir da Gewehrschüsse geholt, das Weiße Haus lag unmittelbar in der Nähe des Roten Platzes. Auch haben wir uns einmal angeguckt, wer schießt denn da durch die Gegend? Da hat die russische Armee, hat da unten ihre Flak aufgebaut und hat da oben die Fenster so zugedonnert, bis oben die weiße Flagge rauskam. Dann haben sie den kleinen Tschetschenien dann rausgeholt, ich habe den Namen leider vergessen, und irgendwie abgeführt. Und da war dann nicht mehr gesehen, da war die tschetschenische Revolution auch damit zu Ende.
Ja, so schnell kann das gehen. Aber das waren dann so Erzählungen, die aus Russland waren. Gut, wir sind jetzt leider so weit, dass wir gar nicht mehr viel sagen können. Wir müssen jetzt der nächsten Sendung nachher auch Platz machen. Wir haben nur noch sehr wenig Zeit. Dann hören wir noch mal ein Musikstück erst und ja, haben dann noch einen Wortbeitrag. Das ist jetzt welches Stück?
Wir hören jetzt Photograph Girl und zwar von The Box.
Ja, The Box, ja.
You're the photograph girl. Take your photographs and laugh with me, 'cause you're the one to be my photograph girl. You're the photograph girl. Take your photographs and laugh with me, 'cause you're the one to be my photograph girl. And you're invisible for others, but they see the moments that you touch, just if your eyes agree. You create my memory, but please be part of it. You're the photograph girl. Take your photographs and laugh with me. You're the one to be my photograph girl. You're the photograph girl. Take your photographs and laugh with me. You're the one to be my photograph girl. It's picturesque, you disappear behind you.
Ja, Radio Parkkultur mit Gerd Lahnstein. Gerd, da könnten wir noch, da könntest du noch vieles berichten aus Russland. Eine Sache muss man noch sagen, das schlägt schon praktisch wieder einen Bogen hier nach Düsseldorf. Nämlich einer war auch dabei in deinem, ich will nicht sagen Team, aber in eurer Gruppe. Der hatte was mit Parkhäusern zu tun und das war nämlich Herr Farmong. Und ja. Herr Farmong hat nämlich die Parkhäuser. Er war derjenige, der in Deutschland das erste Parkhaus nach dem Krieg gebaut hat. Das steht nämlich in der Talstraße. Und damals wurde er als verrückt erklärt, ein Parkhaus zu bauen. Da wurde gesagt, es gibt doch gar keine Autos. Wann 49 oder 50, wann das war. Und dann hatte er irgendwann mal, glaube ich, über 100 Parkhäuser in Gesamtdeutschland. Leider ist er verstorben und die Parkhäuser sind dann irgendwie verkauft worden und die letzten Parkhäuser hier in Düsseldorf hat Frau Farmong und Frau Farmong hat uns hier ja in der Parkkultur diese Location zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank nochmal, Frau Farmong. Sie lebt jetzt in, ich glaube, im Süden von Düsseldorf und in Erkrath oder ich weiß gar nicht, irgendwo jedenfalls im Süden. Und ich hoffe, dass es sehr, sehr gut geht. Und das war also der Bogen hier von Russland über Herrn Farmong zu unseren Parkhäusern hier. Gerd, jetzt sind wir ja hier 6 Jahre gewesen. Du hast immer fleißig mit uns mitgearbeitet und Arbeit übernommen für den Verein und für die Parkkultur. Jetzt suchen wir eben neue. Du sagtest, du hilfst uns auch dabei. Das ist natürlich schön. Ich hoffe aber, dass wir das relativ schnell hinkriegen, dass wir dann die Arbeit fortsetzen können. Aber ich würde noch mal fragen, trotz allem in deinem ganzen Leben, was würdest du denn sagen, was könnte man heute den jungen Leuten sagen oder wünschen oder geben aus unserer Erfahrung, die wir so nach dem Krieg begonnen haben bis heute?
Also ich kann nur das weitergeben, womit ich gelebt habe, was mich getragen hat. Das sind also zwei Erkenntnisse, die ich dann in meinem Leben auch gewonnen habe und die für mich immer Gültigkeit hatten. Das eine ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und der andere Grundsatz, der mich prägt, ist Eigentum verpflichtet. Und ich habe immer gedacht, wenn man sich an diese beiden Regeln, Vorgaben hält, dann lebt man vernünftig, dann lebt man politisch und dann lebt man auch familiär mit Werten, die man immer vertreten kann und die ich auch immer bereit bin zu verteidigen.
Ja. So, wir kommen jetzt leider zum Ende, weil heute müssen wir etwas eher aufhören, weil eine wichtige Sendung nach uns ist. Die muss hier noch etwas aufbauen. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Nächste Woche ist Hamid Salman hier. Hamid Salman ist Soziologieprofessor. Er war also, hat in Deutschland studiert, in Bochum unter anderem. Und er war dann Professor in Bagdad. Musste dort des Landes fliehen praktisch, ist dann nach Libyen gegangen, war in Tripolis an der Uni und ist jetzt wieder seit 10 Jahren in Deutschland. Und mit ihm unterhalten wir uns über die arabische Sicht der ganzen Situation in Israel und im Gazastreifen. So, dann vielen Dank, Gerd, und vor allem auch Hent für die Technik. Und wir hören jetzt als letztes
Betrayers of Babylon.
Betrayers of Babylon ist natürlich, wie der Titel auch sagt, mehr ein Reggae-Stück von unserer Band, die allerdings nicht nur Reggae macht, aber das macht sie sehr schön.
Ich darf mich auch bedanken. Auf Wiedersehen.
Ja. We'll be right back.
Fuhrparks und keine Schallwände. Das Universum ist der Hand ohne. Müssen Schallwellen bis ins All senden. Menschen brauchen Platz zum Tanzen. Keine Luxuswohnung zur Kurzerholung. Ihr könnt euch im nächsten Kampf verschanzen. Anstelle der Stadt polieren wir unsere Ohren.
Gelede, Gelede.
Aus nah und fern, mach mal Lärm.
Gelede, Gelede.
Ja, dreh mal auf, bis wir taub sind.
Gelede, Gelede.
Verstärken bis zum Geld nicht mehr.
Gelede, Gelede.
Gib dir mehr Power, als jedes Rausch gibt. Wenn der letzte Club schließt, weil der Nachbar wieder rumspießt. Wenn die Kunst niemandes Gunst genießt, wird sie zum Zirkus, der rumzieht. Dann wohnen wir in Geisterstädten und erschrecken wie vor den eigenen Geheimratsecken. Müssen die Massen auf den Geschmack des Krachs bringen und mit Ghetto-Blastern von Nacht zu Nacht springen. Und keine Schallwände. Das Universum ist der Handzone. Müssen Schallwellen bis ins All senden. Menschen brauchen Platz zum Tanzen. Keine Luxuswohnung zur Kurzerholung. Ihr könnt euch im nächsten Kaff verschanzen. Anstelle der Stadt polieren wir unsere Ohren.
Gelede, Gelede.
An die Mikes und Instrumente.
Gelede, Gelede.
Blockparty in jeder Siedlung.
Anweisung des Ministeriums für Kelele tritt heute die neue Ruheschutzverordnung in Kraft. Die Nachtlautstärke ist strengstens einzuhalten. Von 22 bis 6 Uhr morgens mindestens 117,59 Dezibel. Sonst wird eine Anzeige wegen Lärmpegelstörung. Eltern haften für ihre Kinder. Sollten Sie einen Vorfall von Stille bemerken, benachrichtigen Sie umgehend die Polizei. Wir bitten um Wachsamkeit und Kooperation. Im Notfall gilt es unbedingt, Unruhe zu bewahren.